Doch wehe einer Revolution, die sich dem Gravitationsfeld der Vergangenheit nicht entziehen konnte. Sie würde für immer in der Logik der Nachahmung gefangen bleiben. Genau dies, so behauptete Marx, sei das Schicksal der europäischen Revolutionen von 1848-49, deren Hauptakteure alberne Epigonen seien, lächerliche Parodien ihrer revolutionären und napoleonischen Vorläufer. Doch das Gefühl, von der Vergangenheit erdrückt zu werden, ist alles andere als ein echtes oder objektives Abbild der Beziehung zwischen einer Epoche und einer anderen. Es handelt sich vielmehr um einen Modus reflexiven Bewusstseins, eine Form gefühlter Historizität. Es gab keine einheitliche Erinnerung an 1789, 1793, 1795, 1799, 1812 oder 1815. Kein einheitliches Narrativ, das Macht über künftige Generationen ausüben konnte, sondern eine Vielzahl von Beispielen und Mythen, die von den politischen Akteuren selektiv herangezogen oder zur Unterstützung einer Vielzahl von Interessen und Zielen jeweils angepasst wurden. Die Tatsache, dass die Puritaner des englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert Inspiration und Sinn aus den Persönlichkeiten und Ereignissen der mosaischen Schriften schöpften, machte sie keineswegs zu Leuten, die die Bibel nachspielten. Tocqueville ahnte das, als er seine Beobachtung über den inszenierten Charakter von 1848 weiter nuancierte. In diesem Fall, so schrieb er, war die rhetorische Nachahmung so vorherrschend, dass die schreckliche Ursprünglichkeit der Tatsachen darunter verborgen blieb. Selbst Marx' scharfe Ablehnung der Revolutionen der Jahrhundertmitte war in dieser Frage letztlich ambivalent. Der 18. Brumaire begann damit, dass er 1848 als farshafte Nachahmung von 1789 anprangerte, entwickelte sich aber bald zu einer ergebnisoffeneren Untersuchung über die Bedeutung des seltsamen Scheiterns von 1848, dem es nicht gelungen war, den Erwartungen zu entsprechen. Die Frage, ob diese Revolutionen erfolgreich waren oder gescheitert sind, hat die Geschichtsschreibung über Generationen hinweg umgetrieben. Und sie scheint ja auch durchaus berechtigt. Aber was bedeutet es im Falle einer Revolution, erfolgreich zu sein? War die Französische Revolution ein Erfolg? Die Revolution von 1789 hatte einen tiefgreifenden Wandel zur Folge, aber die konstitutionelle Monarchie, die sie schuf, wurde bald wieder beseitigt. Das Terrorregime des Konvents wurde durch den Thermidor-Putsch gestürzt, der wiederum ins Direktorium mündete, ein Regime, das von politischer Instabilität geprägt war, bis auch dieses durch die Machtübernahme Napoleons hinweggefegt wurde. Was würde es angesichts dieser ständigen Abfolge neuer politischer Formen bedeuten, die Französische Revolution als Erfolg zu bezeichnen? Und nach welchen Kriterien sollte man Erfolg und Misserfolg bemessen?